In Ihrem neuen Buch geht es um eine Zeitung, die nie erscheinen wird und auch nie erscheinen soll. Wie kommen Sie auf diese Idee?
Molte volte l'uso della stampa come strumento di ricatto non segue la necessità della pubblicazione. Io sono stato ispirato.
Nun, oft werden Zeitungen für Erpressungen benutzt. Die Veröffentlichung ist dann nicht mehr nötig. Mich hat eine wahre Begebenheit inspiriert. Es gab in den 70er Jahren einen Herrn namens Pecorelli, der eine Art Presseagentur betrieb. Er gab jeden Tag ein Bulletin heraus. Und dieses Bulletin wurde nicht veröffentlicht. Man bekam es an keinem Kiosk. Es landete nur auf den Schreibtischen der Politiker und ließ durchblicken, dass Pecorelli einen Tick mehr wusste und deshalb Geld erwartete. Eines Tages ist Pecorelli ermordet worden. Wie Sie sehen, kann man auch erpressen, ohne zu veröffentlichen. Die Drohung allein, es könnte in der Zeitung landen, reicht aus. Oder besser, die meisten Formen der Erpressung sehen so aus. Deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn ich mir eine Zeitung ausdenke, die nie veröffentlicht werden, sondern nur Angst machen sollte, dass sie veröffentlicht werden könnte.
Nell'immaginare un giornale che non doveva uscire, ma doveva far paura all'idea che uscisse.
Viele Dinge, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, kommen einem hier in Italien seltsam vertraut vor. Anspielungen, Kampagnenjournalismus, wie nah kommen Sie denn der Realität?
Nel mio romanzo si cita l'episodio del ristorante cinese. È successo a me. Un giornale ha scritto, è stato visto il professor Eco con uno sconosciuto.
In meinem Roman gibt es die Szene im chinesischen Restaurant, die mir auch passiert ist. Eine Zeitung hat einmal geschrieben, Professor Eco ist mit einem Unbekannten in einem chinesischen Restaurant gesehen worden, wie er mit Stäbchen gegessen hat. Nichts Außergewöhnliches. Mir war der Unbekannte nicht unbekannt, es war ein Freund. Der Artikel hatte keinerlei Aussage und doch wurde ein Verdacht heraufbeschworen, dieses Treffen kriminalisiert. Das mysteriöse China des Dr. Fu Manchu. Das ist ein typischer Fall von dem, was man in Italien La Macchina del Fango, die Dreckschleuder, nennt. Die Verunglimpfung des Gegners durch Unterstellungen. Die Unterstellung darf dabei nicht sein, du hast deine Großmutter ermordet. Es wäre zu einfach zu beweisen, dass die Großmutter noch lebt. Nein, aber das chinesische Restaurant.
Poi dimostrare che non è vero, che la nonna è ancora viva. È proprio tu sei stato al ristorante cinese.
Manche Nachrichten werden ja in dieser Zeitung völlig frei erfunden, gefälscht. Auch in Ihrem letzten Buch ging es ja um eine Fälschung. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion sind ja in Wahrheit eine antisemitische Hetzschrift. Darum ging es in Ihrem letzten Roman. Das Thema Original und Fälschung scheint Sie zu interessieren.
Ich bin von Haus aus Philosoph und ein Philosoph sucht immer und überall nach der Wahrheit. Doch es ist schwierig festzustellen, was wahr ist. Es ist viel leichter festzustellen, was falsch ist. Die Analyse einer Fälschung kann helfen, besser zu verstehen, was real und wirklich ist und was nicht. Wenn Sie zwei Bilder der Mona Lisa von Leonardo da Vinci gegenüberstellen, können Sie mit guten chemischen Untersuchungen feststellen, welches die Fälschung ist. Doch man kann nicht absolut sicher sein, dass das wahre Bild auch das Original von Leonardo ist.
Però non c'è nessuna sicurezza che quella vera sia quella originale di Leonardo.
Es gibt einen Journalisten, der in dieser Nullnummer mitarbeitet, der fest davon überzeugt ist, dass nicht so ist, wie es scheint, dass hinter allem eine Verschwörung, ein Komplott steckt, der sogar herausgefunden haben will, dass Mussolini am Kriegsende nicht ermordet wurde, sondern in Argentinien weiterlebte. Warum sind solche Verschwörungstheorien so unglaublich beliebt?
La teoria del complotto deresponsabilizza. Vuol dire che la colpa non è nostra, è di qualcun altro.
Die Verschwörungstheorie nimmt uns die Verantwortung. Wir haben keine Schuld, sondern jemand anders. Popper hat sogar gesagt, der Komplott übernimmt dieselben Funktionen, die in gewissen Religionen Gott hat. Wer hat das alles angerichtet? Wir doch nicht. Das war jemand anderes. Den Leuten gefallen Erklärungen, die über die einfachen Antworten hinausgehen. Warum ändert sich das Klima? Das ist unsere Schuld, weil wir zu viel Strom und Benzin verbrauchen. Doch das wäre zu einfach. Vielleicht steckt doch Bilderberg dahinter oder Davos. Irgendjemand, der hinter allem steckt.
La Bilderberg oder Davos, qualcuno che sta dietro di tutto.
Als ich Ihr neues Buch gelesen habe, musste ich ständig an Berlusconi denken. Aber das ist vielleicht auch eine deutsche Untugend, dass wir Italien allzu oft auf Silvio Berlusconi reduzieren. Trotzdem, der Verleger in Ihrem Roman, der soll doch schon an den Medienmogul Silvio Berlusconi erinnern.
Senta, se vuole, sì, però, ecco, la mia idea che di Vimercate ce ne sono tanti.
Nun, wenn Sie so wollen, ja. Doch der Grundsatz ist, solche Typen gibt es viele. Denken Sie doch nur an Murdoch. Wenn die Deutschen eine Leidenschaft für Berlusconi entwickelt haben, dürfen sie gerne an Berlusconi denken. Sollte mein Buch allerdings ein Jahrtausend überleben oder gar so lange wie die Gedichte Homers, wird sich keiner mehr an Berlusconi erinnern. Doch der Verleger in meinem Buch wird eine Spezies Mensch sein, die es auch dann immer noch gibt.
Sind Sie sicher, dass sich in 1000 Jahren niemand mehr an Berlusconi erinnern wird?
Die Vergangenheit verschwimmt. Es gibt Persönlichkeiten des Risorgimento, an die sich außer den Historikern keiner mehr erinnert.
Nullnummer spielt im Jahr 1992, am Ende der sogenannten Ersten Republik, ein Jahr der Wende, nachdem dieser gigantische Skandal um Korruption, Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch, Parteienfinanzierung aufgeflogen ist. Wissen Sie noch, was Sie damals empfunden haben in dieser Situation, in diesem Jahr?
Man hatte den Eindruck, als gäbe es tatsächlich eine Wende. Politiker, die bis dahin unantastbar waren, wurden vor Gericht gebracht. Aber es ist nichts passiert. Es gibt weiter Korruption mit einem kleinen Unterschied. Bis 1992 wurden die Politiker geschmiert und finanzierten damit ihre Parteien. Heute geben sie das Geld für sich aus.
Mit dem Jahr 1992 begann ja dann der Aufstieg von Berlusconi, der dann ja fast 20 Jahre dem Land seinen Stempel aufgedrückt hat, in welcher Funktion auch immer, als Ministerpräsident, als Oppositionsführer. Hat Berlusconi tatsächlich Italien verändert oder ist er nur ein Ausdruck dafür, dass sich Italien verändert hat?
Secondo me lui era un uomo estremamente astuto.
Meiner Meinung nach war und ist er ein extrem schlauer Mann, der den Gang der Dinge durchblickt und sich zunutze macht. Er hat verstanden, dass er mit dem Versprechen, keine Steuern mehr bezahlen zu müssen, Erfolg haben würde. Ihr seid unschuldig, das war seine Botschaft. Er ist dafür verantwortlich, dass die kollektive Ethik Schaden genommen hat.
È stato responsabile del deterioramento di un'etica collettiva.
Jetzt will Matteo Renzi, der mich schon ein bisschen auch an Silvio Berlusconi erinnert, Italien reformieren, in eine andere Richtung bringen. Was halten Sie von Renzi?
Vedo che Renzi ha il merito di avere imposto delle accelerazioni.
Renzi hat den Verdienst, Beschleunigungen durchgesetzt zu haben. Ob gute oder schlechte, er führt Reformen durch. Berlusconi hat 20 Jahre welche versprochen, aber nie welche durchgeführt. Renzi ist also der erste durchsetzungsfähige Politiker nach den Politikern der Nachkriegszeit, mit allen Fehlern, allen Problemen. Wenn man es pessimistisch ausdrücken will, er ist ein notwendiges Übel.
Volendo essere pessimisti, diciamo che un male necessario.
Sprechen wir noch über Europa, das ja in einer sehr schweren Krise steckt. Zuerst Griechenland und jetzt bei der Flüchtlingskrise scheinen sich die europäischen Partner auf überhaupt keine gemeinsame Linie verständigen zu können. Ist das Projekt Europa gescheitert?
Ich bin ein Pionier Europas. Wir waren schon immer eine besondere europäische Generation. Ich bin von jeher ein überzeugter Europäer. Gemeinsam mit Habermas habe ich viele Initiativen unterstützt. Und in diesem Moment bin ich aber sehr pessimistisch, weil der Sinn für Solidarität abnimmt. Und ohne Sinn für Solidarität funktioniert Europa nicht mehr. Deshalb bin ich gerade jetzt sehr besorgt.
Fürchten auch Sie, wie viele Ihrer Landsleute, eine deutsche Hegemonie?
Das wird übertrieben. Natürlich gibt es eine wirtschaftliche Hegemonie. Früher sprach man von der amerikanischen Hegemonie. Da waren alle dann anti-amerikanisch. Jetzt sind alle anti-deutsch.
Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage zu Ihrem großen Werk stellen, zu Ihrem Opus Magnum. In Deutschland verbindet jeder mit dem Namen Umberto Eco Ihren Bestseller Der Name der Rose. Nervt Sie das?
Moltissimo. Anche perché se io dovessi salvare uno solo di tutti i miei romanzi.
Und wie? Wenn ich von all meinen Romanen nur einen retten könnte, würde ich das Foucault'sche Pendel retten und nicht den Namen der Rose. Der Roman gefällt mir besser, er ist reifer. Doch das ist ein Schicksal, das viele Schriftsteller teilen. Gabriel García Márquez hat wunderschöne Romane geschrieben. 100 Jahre Einsamkeit ist geblieben. Vielen ist das so ergangen. Das Problem ist, man müsste nicht mit dem ersten, sondern erst mit dem letzten Erfolg haben. Wenn du mit dem ersten Buch Erfolg hast, bist du verdammt.
Sie sind ja erst relativ spät Schriftsteller geworden. Mit 48 Jahren haben Sie den Bestseller Der Name der Rose geschrieben. Wie kommt ein renommierter Wissenschaftler, ein Philosoph auf den Gedanken, einen Roman zu schreiben?
Sto cercando varie spiegazioni.
Dafür habe ich verschiedene Erklärungen. Eine Antwort, die ich immer gegeben habe, war, normalerweise brennt man, wenn man sich dem 50. Geburtstag nähert, mit einer kubanischen Tänzerin durch. Einen Roman zu schreiben war weniger kostspielig. Ich hatte meine Professorenstelle gehabt, meine Bücher waren in mehrere Sprachen übersetzt und es fehlte an einer Herausforderung. Deshalb hatte ich eines Tages Lust, etwas Neues auszuprobieren. Ich dachte damals, ich schreibe einen Roman mit einer Auflage von 3000, so zum eigenen Vergnügen.
Romanzo da 3000 copie per il mio gusto personale.